Das Ganze ist also ein ziemlich anspruchsvolles Programm. Deswegen will ich im zweiten Punkt mal ein bisschen ausführlicher versuchen zu erläutern, wie eigentlich dieses Programm gestrickt ist. Wie macht man das als nationaler Politiker? Es ist ja nicht so, dass es nicht vor der Energiewende Energieversorgung auf höchstem kapitalistischem Niveau nicht in Deutschland gegeben hätte. Der Beschluss, das machen wir jetzt anders, ist ein politisches Programm, das hat das Kapital nicht bestellt. Das haben die Regierenden auf die Tagesordnung gesetzt, weil sie es von ihren energiepolitischen Zielen her für unabweisbar und notwendig halten. Die Bundesregierung hat dieses Programm in einem Papier vom Februar des letzten Jahres folgendermaßen begründet. Ich zitiere. Mit dem Energiekonzept hat sich die Bundesregierung im September 2010, das war wohlgemerkt vor Fukushima, zentralen Energie- und klimapolitischen Herausforderungen gestellt. So steht einer weltweit wachsenden Energienachfrage eine abnehmende Verfügbarkeit von fossilen Energiequellen gegenüber. Das birgt langfristig Risiken für Versorgungssicherheit und Energiepreise. Auch kommt ein Großteil der fossilen Energieträger aus wenigen, teils politisch instabilen Weltregionen. Aktuell importiert Deutschland 88% seines Gas und 98% seines Ölbedarfs und ist damit stark von Energieimporten abhängig. Steht die Energiepolitik vor der Herausforderung, sich dem Klimawandel zu stellen. In dieser Begründung sind die maßgeblichen Zielsetzungen nationaler Energiepolitik benannt. Und zu denen will ich jetzt mal im Einzelnen ein paar Ausführungen machen. Die Argumente, zu denen an vielen von euch bekannt vorkommen, macht ja nichts, man kann ja auch mal was wiederholen. Versorgungssicherheit soll herrschen. Die Preise sollen so sein, dass sie dem Wirtschaftsstandort nützen. Und die Importabhängigkeit soll reduziert werden. Was sind das für Ziele? Warum hat eine moderne kapitalistische Nation die? Ich will mal ganz schlicht anfangen. Energieversorgung ist ja, das ist ja bei dem Ganzen, was ich vorher referiert habe an Standpunkten, wie man sie aus der Presse und in den öffentlichen Bekanntmachungen kennt, einfach selbstverständlich unterstellt. Energieversorgung ist kein Zweck von Energiekonzernen, sondern ein Zweck von politischen Gewalten. Verfügbarkeit und Preisbildung der Energieträger überlässt die Staatsgewalt nicht den kapitalistischen Berechnungen ihrer Unternehmen. Und da haben Staaten auch gute Gründe dafür, dass sie das nicht tun. Die wissen nämlich sehr genau, dass Versorgung im elementaren Sinne, also es gibt einen Bedarf und der wird gedeckt, ganz gebrauchswertmäßig gedacht, dass Versorgung nicht der Zweck der maßgeblichen Wirtschaftssubjekte sind, die in dieser Gesellschaft, in der Wirtschaft das Sagen und zu entscheiden haben. Das wissen die Staaten deswegen so genau, weil sie das ja selber so eingerichtet haben und genau diese Produktionsweise wollen. Sie haben ihre Gesellschaft nach kapitalistischen Prinzipien organisiert. Die Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt in dem Sinne, dass die private Bereicherung von Unternehmen der Zweck allen Wirtschaftens ist und alle Versorgung, die da zustande kommt, eine abhängige Variable eben von der Frage ist, lässt sich mit dieser Zahlungsfähigkeit Gewinn machen. Und hier in der Energiesphäre nimmt der Staat einen etwas anderen Standpunkt ein. Da sagt er, na, das kann ich denen aber nicht überlassen, den Brüdern. Wenn ich Energieversorgung von Kapitalisten erledigen lasse, dann kommt ja gar nicht das zustande, was ich da haben will, nämlich tatsächlich eine flächendeckende Bereitstellung dieses Produkts für alle möglichen Verwendungszwecke. Das ist, wenn man es nach der einen Seite nimmt, ein ziemliches Eingeständnis bezogen auf den Charakter dieser Produktionsweise als Mittel der Bereitstellung von nützlichen Gegenständen für ihre Anwohner. Aber so ist es vom Staat gar nicht gemeint. Denn er will ja nicht mit der Energieversorgung irgendwelche kapitalistischen Prinzipien außer Kraft setzen oder unwirksam machen, sondern ganz im Gegenteil. Gerade weil es ihm so sehr darauf ankommt, dass die Rechnungen seiner privaten Unternehmen gelingen und Erfolg haben, stellt er sich auf den Standpunkt, dass in dieser Sphäre das nicht einfach das Ergebnis privater Berechnungen sein darf, was da an Energie, wie viel Energie und wann überhaupt Energie in Umlauf kommt. Und deswegen macht das ja auch nicht so, dass der Staat die Energieversorgung selbst in die Hand nehmen würde und einfach die Produktion von dem Zeug so organisieren, dass es dann eben da ist, wenn es jeder braucht. Das wäre bloß ein technisches Problem und in technischen Problemen kennen sich die modernen Unternehmen ja ganz gut aus. Das wäre nämlich Planwirtschaft und die ist hierzulande verpönt und angeblich ineffizient. Effizient hingegen, kann man ja zurzeit studieren, ist angeblich die Sorte staatlich betreuter, marktwirtschaftlich organisierter Energiewirtschaft, die man heutzutage so kennt. Energie ist Ware und soll Ware sein. Die soll von Unternehmen produziert und verkauft werden, die damit Gewinn machen. Das ist überhaupt nicht strittig. Sie soll gleichzeitig ein Kostpreiselement der Unternehmen sein, ein lohnendes, das die Energie kauft. Auch das ist nicht strittig. Und irgendwie soll sie auch sicherstellen, dass der normale Mensch so ungefähr zu dem kommt, was er braucht, damit er seine nützlichen Dienste für die Gesellschaft erbringen kann. Und gerade weil sie all diese Funktionen zu erfüllen hat, für die Produzenten Gewinnmittel, für die Abnehmer Gewinnmittel und für die normale Menschheit Fristung des Lebensunterhalts, genau deswegen darf die Energieversorgung nicht einfach ein Produkt kapitalistischer Berechnung sein, sondern ist von vorn bis hinten ein politisch bestimmter Wirtschaftssektor. Davon redet der Staat, wenn er das Wort Versorgungssicherheit in die Welt setzt. Banal genommen, wie gesagt, wäre das eine einfache Angelegenheit und eine Frage der technischen Organisation. Aber so ist es ja nicht gemeint. Versorgungssicherheit spricht erstens die Funktion von Energie im modernen Kapitalismus an. Elementare Voraussetzungen, Mittel allen Wirtschaftens und allen sozialen Lebens zu sein, nicht zuletzt von denen des Staates selber. Und deswegen macht es der Staat zu seiner Aufgabe, tatsächlich die Verfügbarkeit dieses Stoffs zu organisieren, jenseits der Frage, ob sich das in jedem einzelnen Punkt für die Unternehmen marktmäßig betrachtet lohnt. Deswegen, und das sagt das Wort Versorgungssicherheit, braucht es einen unbedingten, einen dauerhaften Zugriff von Energiemengen, Quanta, ganz stofflich gedacht, zu jeder Zeit und in jeder vom Kapital benötigten Menge. Und in diesem Standpunkt der Versorgungssicherheit, das geht ja aus dem Zitat auch hervor, ist von vornherein der Blick über die Grenzen getan. Das betrachten Staaten heutzutage nicht als eine Frage davon, dass sie mit den Mitteln dann eben auszukommen haben, die zufällig auf ihrem Territorium so rumliegen. Sondern der Standpunkt ist im Ausgangspunkt schon imperialistisch. Was wir brauchen, auch wenn es auswärts liegt, ist unser Öl, unser Gas. Und es ist Sache des Staates zu organisieren, dass das auch in der entsprechenden Menge und zu den entsprechenden Konditionen rüberkommt. Der Bedarf nach dem Stoff richtet den staatlichen Blick immer sofort auf die Frage, wer hat das unter Kontrolle, wer ist der Herr über diese Ressource, bin ich das selber oder sind das andere Gewalten, mit denen ich mich dann erst ins Benehmen setzen muss, die mir das streitig machen können, die meine Energieversorgung untergraben können. Und das ist übrigens dann auch der Grund, warum Importabhängigkeit in dieser Sphäre tatsächlich ein Argument ist. Von diesem Maßstab aus betrachtet, dass im Prinzip die Energieressourcen der ganzen Welt zur Verfügung stehen müssen, wenn die nationale Wirtschaft sie braucht, ist tatsächlich der Zugang ständig gefährdet, ist er ständig in Frage gestellt durch alles Mögliche, was andere Gewalten für Berechnungen mit ihren jeweiligen Grundlagen anstellen. Und insofern steckt in dem Standpunkt der Versorgungssicherheit immer schon der Übergang zu der Frage, wie sichern wir den nationalen Besitzstand an Energiequellen, den wir unbedingt brauchen, damit unsere Wirtschaft auf jeden Fall läuft. Kontrolle der nationalen Energieversorgung ist also einerseits ein Verhältnis nach außen und zum Zweiten enthält sie schon die Frage, die ich am Anfang erläutert habe, nämlich was lässt sich dann auf dem eigenen Territorium dazu tun, um diese Kontrolle sicherzustellen und sie wirksam zu machen. Das Ganze, und deswegen versäumen Staaten, wenn sie die Ziele in ihrer Energiepolitik nennen, nie das Argument dazu zu tun, und preiswert muss das Ganze dann natürlich auch noch sein. Das Ganze setzen Staaten immer zu, aber dann auch noch ins Verhältnis zu der Frage, wofür dann dieses Gut da sein soll. Es soll ja nicht einfach ein Bedarf nach Autos, Toastern, Maschinen und so weiter bedecken, sondern es soll mit seinem Preis eine lohnende Kost für die Unternehmen sein und ein aushaltbarer, nenne ich es mal, da komme ich daher nochmal drauf zu, ein aushaltbarer Bestandteil des Konsumeinkommens seiner Bürger, mit dem sie zumindest so weit zurechtkommen, dass sie ihren normalen Aufgaben nachgehen können und die ihnen dadurch nicht durch den Preis nicht bestritten werden. Und insofern ist auch der Energiepreis ständig eine Frage der staatlichen Sorge. Auch die Preisbildung überlässt er hier nicht einfach den Konzernen, sondern mischt sich in die ein und bestimmt maßgeblich mit, wie viel die national produzierte Energie wen kosten darf. Und da gibt es ja, das weiß ja auch jeder, für die verschiedenen Abteilungen der Gesellschaft sehr unterschiedliche Preise, je nachdem wie der Staat denkt, dass es auf diesen Preis für wen wie ankommt. Diese Ziele sind überhaupt nicht neu. Versorgungssicherheit, Importabhängigkeit reduzieren in dem Kontext und für bezahlbare Preise sorgen. Von diesem Maßstab aus hat die deutsche Regierung auf den bestehenden Stand der nationalen Energieversorgung geblickt, unter den Kriterien, die ich im Teil 1 erläutert habe, und hat festgestellt, so wie die Nation bislang ihren Energiebedarf organisiert, geht es nicht weiter, das müssen wir anders machen. Warum das nötig ist, ist in dem Zitat, das ich vorgelesen habe, schon angedeutet. Weltweit wachsende Energienachfrage und abnehmende Verfügbarkeit, langfristige Risiken, politische Instabilität und so fort. Da merkt man, dass dieses Argument endlich und knapp überhaupt kein stoffliches Argument ist, sondern dass das für sich immer schon ein Argument bezogen auf andere Interessenten ist, mit denen man um diese Ressource konkurriert und die durch ihre Nachfrage die Preise treiben und die für die eigene Nation die Energie teuer machen. Die Abhängigkeit, das Zitat geht folgendermaßen weiter. Die Abhängigkeit von Energieimporten wird zusätzlich durch die weltweit steigenden Energiepreise verstärkt. Ursachen dafür sind eine steigende weltweite Energienachfrage, insbesondere in Schwellenländern wie China und Indien, wieso eigentlich insbesondere, das ist eine lustige Betrachtungsweise, und eine gleichzeitig schrumpfendes Angebot an Energieträgern. Diese globalen Entwicklungen sprechen für die Erschließung neuer Energiequellen und damit für den Umbau der Energieversorgung hin zu erneuerbaren Energien. Neue Konkurrenten sind erwachsen, die treiben die Preise, nehmen uns die Märkte weg, erschweren uns die Sicherstellung der Mittel, die wir brauchen. Und da ist aus deutscher Sicht die Umstellung auf Sonnenenergie und Windenergie das Mittel der Wahl als Weg, dieser Konkurrenz auszukommen und in ihr zu bestehen. Gefährdung, so definiert die Regierung das, durch verschärfte Konkurrenz um die fossilen Energieträger. Diese verschärfte Konkurrenz erschwert die Sicherstellung rentabler Energie für den deutschen Standort. Und dem will die Regierung vorwärts treibend entgegenwirken, indem sie gleich ein ganzes neues Programm auflegt, in dem die Wirtschaft insgesamt in einer Abteilung auf neue Energieträger umgestellt wird. Das ist das nationale Anspruchsniveau, das sagen Sie in dem gleichen Papier auch. Es geht um den Aufbau eines komplett neuen Energiesystems, also nicht einfach um die Addition zusätzlicher Quellen zu denen, die es schon gibt, sondern tatsächlich um die Ablösung bisheriger verwendeter Energieträger durch die neuen. Das war schon der Standpunkt der Regierung, als sie die Energiewende 2010 eingeläutet hat. Und dieser Standpunkt ist durch den Reaktor-Zwischenfall, den GAU in Japan noch verstärkt worden. Dieser Zerstörung in Japan hat die deutsche Regierung nur noch eine Unterstreichung ihres energiepolitischen Standpunkts entnommen. Jetzt endlich, so die Auffassung, müsse doch der Schluss auf erneuerbare Energien endlich unabweisbar sein, auch für die anderen Staaten, wenn sie mir ansehen, was da in Japan passiert ist. Und dabei geht die deutsche Regierung einerseits davon aus, dass die Nation, der Wirtschaftsstandort Deutschland, im Prinzip alle Mittel in der Hand hat, um genau diesen Umbau zu vollziehen. Es gibt in Deutschland global wirtschaftende Energiekonzerne, es gibt die nötige Kapitalgröße, es gibt den ausreichenden verfügbaren Kredit und mit diesen Mitteln, wenn man sie nur richtig einsetzt, lässt sich politisch der Umbau von der alten Energieversorgung in die neue bewerkstelligen. So der politische Beschluss der Regierung. Und auch das zweite Ziel, andere Märkte damit besetzen, ist automatisch in diesem Programm mit eingeschlossen. Das drückte Altmaier in einem Interview im Financial Times Deutschland vom August letzten Jahres so aus. Immer mehr Staaten erkennen, dass durch den Ausbau der erneuerbaren Energien teurer Energieimport durch heimische Wertschöpfung ersetzt werden kann. Und gerade die deutsche Wirtschaft profitiert als Exportnation vom globalen Ausbau. Marktfähigkeit ohne Subventionen ist das wichtigste ökonomische Ziel. Das ist eine sehr interessante Logik. Der Altmaier behauptet, dass es auch anderen Staaten, und das ist ja insoweit auch richtig, dass es auch in anderen Staaten um genau dasselbe geht wie in Deutschland, nämlich teuren Energieimport durch heimische Wertschöpfung zu ersetzen. Insofern das gleiche Modell, Reduktion von Importabhängigkeit, stattdessen eigene Produktion von Energie, genau wie Deutschland das ja auch vorhat. Und gerade dieser Bedarf nach Unabhängigkeit vom Weltmarkt, den Sie anderswo feststellen, soll gleichzeitig die Nachfrage dafür stiften, dass diese Nation sich von deutschen Importen wieder abhängig macht. Dass sie gerade dadurch, dass sie sich von fossilen Energieträgern befreien, zu unabweisbaren Abnehmern für die deutsche Technologie wird, die in dieser Sphäre produziert wird. Das sehen im Übrigen alle anderen Nationen ganz genauso. Auch die sehen die Sache so, dass sie bei sich diese modernen Technologien zum Einsatz bringen, um sich von Importen unabhängig zu machen. Und das Lohnen dieser modernen Energieproduktion darüber befördern und sicherstellen, dass sie daraus gleich ein riesiges Exportprogramm machen. Es ist also nicht so, dass sich Deutschland mit diesem Übergang aus einer Konkurrenz befreit, sondern dass sich die deutsche Politik ausdrücklich den Willen von sich gibt, in eine neue Konkurrenz einzusteigen und in der zu gewinnen. Und in gewisser Weise ist es sogar so, dass das Gelingen dieses Übergangs, was wir bei uns an neuen Produktionsmethoden und Verfahren und Technologie zum Einsatz bringen, wird dadurch lohnend und kostensenkend, dass damit gleichzeitig Exportmärkte erobert werden. Dass diese Verknüpfung vom inneren Ausbau und Eroberung von neuen Märkten sogar ein Stück weit eine Bedingung des Erfolgs des ganzen Projekts ist. Und das drückte Altmaier in diesem Satz aus: Marktfähigkeit ohne Subvention ist das wichtigste ökonomische Ziel. Ja, da muss man eben von der gleichen Sorte Produkt so viel produzieren und so viel verkaufen, dass dann darüber die Produktion auch lohnend wird und auch die Kosten für den Einsatz zu Hause sinken. So ungefähr denkt der gute Mann da, wenn er diese beiden Sachen in einen Zusammenhang stellt. Und die schönste Fassung dieses imperialistischen Ideals habe ich auf der Website Internationale Energiepolitik gefunden, die man auch beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie finden kann. Das Zitat geht folgendermaßen: Versorgungssicherheit ist die Gewährleistung offener Märkte für den Export moderner Energietechnologien in die für Deutschland wichtigen Absatzregionen.
Nochmal.
Ja, ich lese das gleich nochmal vor, aber das versteht man nicht wirklich das erste Mal nicht, wenn man das
macht. Das war doch eine Drehung drin.
Ja, unglaublich. Ja. Versorgungssicherheit, denkt man erst, ne? Versorgungssicherheit, hierzu hilft bei uns alles da und so. Versorgungssicherheit ist die Gewährleistung offener Märkte für den Export moderner Energietechnologien in die für Deutschland wichtigen Absatzregionen. Diese Verknüpfung, bei uns zu Hause funktioniert die Energieversorgung optimal, wenn wir gleichzeitig es hinkriegen, alles, was wir dafür brauchen und produzieren, auch in anderen Ländern zu verschärfen und darüber die Kosten der Anlagen zu Hause zu senken. Das ist der Gedanke, den diese Website in diesem verknödelten Satz da zum Ausdruck bringt. Also das soll die Energiewende bewerkstelligen, auf dem eigenen Standort mit alternativen Energien eine unschlagbar verlässliche und gleichzeitig rentable Energieproduktion hinbekommen, zugleich die Techniken entwickeln, die andere Nationen für ein eben solches Programm benötigen, die damit überzeugen, dass sie es dem deutschen Vorbild nachmachen müssen, und damit zum Weltführer im Export der entsprechenden Produkte werden. Das ist, wenn man so will, das moderne Autarkie-Ideal. Autarkie nicht im Sinne von, wir beschränken uns auf uns und machen alles zu Hause, sondern Autarkie wirklich in dem ausgreifenden Sinne, wir kontrollieren alle Bedingungen, unter denen unsere Energieproduktion sicher, verlässlich, rentabel und lohnend für alle Betroffenen ist.
Das ist ja aber ein Stück weit den Mangel, dass man den anderen auch ein Wasser, die dann verkauft, ist doch ein Stück weit ein Mittel ihrer Autonomie, oder? Also anders als bei Öl und Gas, was dann irgendwann verbraucht ist, was sie dann wieder kaufen und damit dauerhaft abhängig sind, haben die doch ein Stück ihrer Autonomie dann in der Hand. Also wenn die sich so eine Solarzelle oder sowas kaufen. Verändert sich da irgendwas?
Kannst du mal aufstellen? Ich verstehe dich einfach akustisch nicht.
Die haben doch quasi, verkaufen doch ein Stück Mittel zur Autonomie an die anderen. Also anders als Öl oder Gas, was verbraucht ist, haben da doch die anderen ja was in der Hand, was die für sich dann. Ja. Verändert sich da was von deren Kalkulation?
Ja, ist auch so. Ja. Gut, das, nee, ist das,
das war eine Frage. Das war eine Frage, ob sich an den Kalkulationen da was ändert.
An wessen?
Der Käufer der Solarindustrie, der Solaranlagen, der Windgeräte.
Die ihre nationale Autarkie damit auf die Beine stellen wollen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja. Deswegen habe ich ja, vielleicht ist das Wort ein bisschen missverständlich, deswegen hatte ich ja gesagt, Autarkie ist ja gar nicht in dem Sinne gemeint. Wir machen alles zu Hause. Sondern Autarkie spricht das Ideal der Kontrolle über sämtliche Bedingungen der nationalen Energieversorgung aus. Und zu diesem Ideal der Kontrolle über sämtliche Bedingungen der nationalen Energieversorgung gehört eben auch die Kontrolle über Märkte auswärts, die einem die eigenen Sachen abnehmen. Das ist erstmal der prinzipielle Anspruch, den jede Nation in die Welt setzt, wenn sie sagt, das soll nicht bloß ein Mittel für uns sein, sondern das soll gleichzeitig das Mittel der Erschließung und Benutzung eines Zukunftsmarkts sein. Das ist auch, wenn man so will, das Spekulative und das Riskante an dem Programm. Das ist ja wirklich die Bereitschaft anderer Staaten, mit in ihrer Energieproduktion auf das Einkaufen von Technologie von auswärts zu setzen, unterstellt. Übrigens umgekehrt, da wollte ich auch im letzten Punkt noch auf der 4 nochmal drauf zurückkommen. Wenn das Umgekehrte passiert, wenn dann die chinesischen Produzenten von Solarzellen den deutschen Markt überschwemmen, übrigens mit haargenau dem gleichen Programm. Wir haben eine einmalig konkurrenzfähige Produktion von Solarzellen. Also stellen wir damit den deutschen Markt vor. Dadurch sinken die Preise, kannst du erstmal sagen, ist auch wunderbar. Der Kostpreis dieser Produkte für die Anwender und auch übrigens für die Unternehmen, die mit diesen Produkten arbeiten, sinkt. Ist doch eine nützliche Wirkung der Konkurrenz. Das ist keineswegs der Standpunkt der Regierung, sondern sie überlegt sich dann, erhebt sie Strafzölle auf chinesische Importe, um die eigene Industrie zu schützen und inwieweit nicht. Das wollte ich damit sagen, da ist ein neues Feld der Konkurrenz eröffnet, weil alle auf dem gleichen Standpunkt stehen, den die Regierung Deutschlands jetzt in diesem verknöterten Satz da fasst.
Ich glaube, es ist noch seine Frage nicht so ganz klar geworden. Er hat aufwerfen wollen, an der Stelle, wo du gesagt hast, eine nationale Energiepolitik bedeutet die Kontrolle über Versorgung und Preis und schließt ein, ein nach außen treten, in diesem Falle den Export dieser Technologien und damit schließt der nationale Standpunkt in der Energiefrage ein, den Kontrollbedarf nach außen. Hm. Dazu hat er gesagt, es wäre doch jetzt was anderes, ob man quasi als Ölstaat dem Ausland Öl verkauft und da wird es ja verbraucht und dann braucht es wieder Neues, oder ob man ihm Solarzellen verkauft, denn die stehen dann und produzieren Strom. So war erstmal die Konstruktion. Also die Frage, ob man überhaupt durch eine Marktführerschaft in der Frage Solarzellen eine Abhängigkeit der Abnehmer, also einen Einfluss auf deren Energiepolitik gewinnt. Und da, denke ich, muss man noch ergänzen, das Argument, dass es was anderes ist, denen einfach Solarzellen zu verkaufen und als die Kompetenz in der Frage der Produktion dieser Sachen zu haben, ja, und damit die Technologie bereitzustellen und übrigens ja auch immer wieder zu revolutionieren, die dann natürlich auch immer wieder gebraucht wird.
Ja, das ist richtig. Ich hatte das nicht verstanden. Das